Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Ich habe gerade diesen Hallo noch viel enthusiastischer in mein Mikro, was ich auf stumm geschaltet habe, gebrüllt. Und da sind wir wieder mit einer besonderen. Und dann sehe ich so diesen roten Punkt blinken und denke, was macht... Oh! Und deswegen etwas chaotisch. Ja, heute... eine besondere Folge, denn wir haben einen Gast und dieser Gast ist Regisseur und wir reden auch unter anderem über den Film, den er gemacht hat. Und herzlich willkommen, Jens Wischnewski.
Hallo, grüß euch, freut mich dabei sein zu dürfen.
Kurz. Ich habe mich seitdem ich dieses Programm habe, mit dem wir aufnehmen, das ist erst seit wenigen Folgen, mache ich regen und nervigen Gebrauch dieser kleinen Soundeffekte, die ich mir hochgeladen habe. Und deswegen, unser Studiopublikum ist also auch anwesend. Jens, du hast einen Film gedreht. Ich weiß zum Beispiel, und diese Fragen habe ich alle extra nicht recherchiert, um meine Neugier anderweitig zu befriedigen.
Sehr gut.
Ich weiß nicht, ob du den Film auch geschrieben hast, inwieweit, warum du dir diesen Stoff ausgesucht hast, falls du es nicht selbst geschrieben hast. Aber wir reden über die Reste meines Lebens. Läuft der denn schon im Kino oder läuft der erst an?
Der wird nächste Woche anlaufen. Am 25.05. kommt er deutschlandweit in die Kinos. Und wir machen auch eine kleine Kinotour durch ein paar Städte. Die fängt jetzt am Wochenende an, am Samstag.
Super cool. Wenn du willst, kannst du kurz auch einfach jetzt die Termine verlesen, falls du die vor dir hast. Dann wissen die Leute gleich, wo sie hinkommen müssen bei dieser Tour. Oder ist das eine exklusive Pressetour?
Nee, das ist tatsächlich für sozusagen öffentliche Termine für das ganze Publikum. Es sind ziemlich viele, also 2 Wochen bin ich jetzt, glaube ich, unterwegs, 17 Kinos. Wir fangen im Norden an in Münster, Hamburg, Oldenburg, Berlin und dann geht's runter in den Süden. Über Karlsruhe, Baden-Baden bis nach Lörrach und auch nach Bayern ganz ans Ende, nach Passau. Also wir sind ziemlich flächendeckend eigentlich unterwegs.
Mit Q&A im Anschluss nehme ich an immer.
Genau, also ich bin bei jedem Termin dabei und die Schauspieler versuchen, dass so gut es geht, auch dabei zu sein. Meistens klappt das.
Cool. Man kann ja sagen, es ist kein leichter Stoff, um den sich der Film dreht. Ich habe mir überlegt, ob ich ihn beschreiben soll, aber vielleicht kannst du ja mal so klappentextmäßig anteasern. Du wirst selber natürlich, muss ich dir nicht sagen, spoiler nicht den Film, weil das wirst du natürlich nicht machen. Aber du kannst ja mal kurz inhaltlich wiedergeben, worum geht's in dem Film.
Siehst du, das hätte mich jetzt auch interessiert, wie du das beschreibst.
Soll ich es machen und dann machst du es?
Ja, mach mal.
Also in die Reste meines Lebens begleiten wir einen Hauptdarsteller, den Protagonisten, durch eine emotionale Reise, wo es vor allem um Verlust, Trauer, damit umgehen und das Ganze ist gewürzt mit einer gehörigen Portion was ist das? Pech. Ich wollte gerade sagen, was ist das Gegenteil von Glück? Ich lebe zu lange in Holland, fällt mir auf. Aber das Schöne an dem Film, das geht jetzt fast schon mehr in Richtung Kritik, was wir ja heute in der Folge nicht machen, das machen wir dann nächste Folge, kleiner Scherz, dass es eine sehr schöne Erzählstruktur sich bedient, nämlich nicht strikt chronologisch abläuft und dadurch obwohl es kein Thriller oder sowas ist, einen dadurch doch öfter mal überrascht. Das wäre meine vielleicht kann man schon sagen, dass der Film, dass er seine Frau verliert, die schwanger ist.
Ja.
Und damit fängt der Film eigentlich an. Und dann hangelt er sich teilweise in verschiedenen Zeitzonen durch die Handlung. Aber du kannst es sicher viel besser. Du hast es wahrscheinlich schon so oft erzählt.
Den zweiten Satzteil, den du dazu gesagt hast, das ist ja dann doch schon ein kleiner Spoiler, würde ich sagen, oder?
War's.
Ja, ganz ohne Spoiler.
Ich habe jetzt meine Sätze gezählt.
Aber ich hätte ihn eher als ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich will nicht gefühlskalt sagen, aber ich fand den Hauptdarsteller besonders am Anfang irgendwie, wie soll ich das sagen, seltsam unberührt von
Nein, Filmen. Aber das, ich weiß nicht, ob du dich schon mal, Carsten, ja. Entschuldigung, Jens, du kommst überhaupt nicht zu Wort, aber ich muss mal kurz den Carsten züchtigen oder züchtigen? So ähnlich.
Okay.
Pass auf, Carsten. Ich weiß nicht, ob du schon mal über die klassischen Stadien der Trauer, was dir angelesen hast.
Ablehnung, Verhandeln und so weiter.
Genau, Denial. Damit fängt es meistens an, dass man echt eine Weile braucht. Ich kenne es, es sind viele Menschen leider gestorben in den letzten Jahren, die mir sehr nahe waren. Und jedes Mal hatte ich auch wirklich so eine Denial-Phase, die eine ganze Weile ging, bis man so richtig das kapiert hat. Und deswegen, also natürlich ist der Zuschauer eindeutig verwundert, ob der Reaktion des Hauptdarstellers, aber natürlich merkt man, also so schnell verarbeitet niemand den Tod eines geliebten Menschen, als dass das in irgendeiner Weise eine aus Gefühlskälte gefestigte Handlungsweise ist, sage ich jetzt mal. Aber ich möchte jetzt noch endlich den Jens hören, was er dazu sagt.
Ja, also ich würde euch sozusagen da auch beiden irgendwie recht geben. Also ich beschreibe den Film eigentlich immer so, dass ich damit anfange, dass ich sage, der Film ist so ein bisschen märchenhaft erzählt. Der versucht jetzt gar nicht, sage ich jetzt mal, küchenrealistisch daherzukommen, sondern der spielt so ja fast schon im Märchenhaften eine Stufe über der Realität. Und naja, es geht um einen jungen Mann, der glaubt, Zeit erlebt an das, was ihm sein Opa gesagt hat, nämlich daran, dass es im Leben immer so kommt, wie es kommen soll, also an das Schicksal. Und in seinem Leben war das auch immer so und er führt quasi seine Traumvorstellung eines Lebens und das bricht an in einer Anhäufung von Schicksalsschlägen innerhalb kürzester Zeit alles in sich zusammen. Und er glaubt aber eben daran, dass das alles mit einem Grund passiert. So wie ihm sein Opa immer gesagt hat, der Grund des Zweiten Weltkrieges war, dass er die Oma kennenlernt. Und ja. Deswegen hält er an seiner positiven Lebensanstellung fest, dass alles im Leben einen Sinn hat. Und er glaubt, den Sinn dann zu finden, als er eine neue Frau kennenlernt. Eine ganz besondere Frau. Und er hat so Hinweise des Schicksals, an die er glaubt, ihm sagen, dass es alles passieren musste, um sie kennenzulernen. Und damit startet dann eigentlich der Film. Das heißt, wir spoilern hier eigentlich nur die ersten paar Minuten, würde ich sagen. Wer sich Lust hat, den Trailer anzuschauen, da bekommt man das auch schon so ein bisschen mit und ein Gefühl für den Film. Naja, und tatsächlich die Themen, um die das Kreis, die du alle auch schon aufgezählt hast, Trauer, Verlust und so weiter, die sind erstmal alle ziemlich schwer. Und es wird aber von uns dadurch, sage ich jetzt mal, zumindest versucht, ein bisschen zu brechen, dass der Hauptdarsteller eigentlich sich nicht seiner Trauer hingibt. Also ich würde das so beschreiben, ich habe das eben sozusagen, kann ich gleich noch ein bisschen ausführlicher erzählen, auch aus einem persönlichen Erlebnis heraus. Ich würde sagen, der steht wie unter Schock, der hat gar keinen richtigen Zugang zu seinen Emotionen und deswegen trauert er erstmal nicht. Und natürlich ist das erstmal klar verstörend. Das ist natürlich auch das, was mich interessiert hat an dem Stoff.
Der Hauptdarsteller übrigens, ich lebe ja nicht in Deutschland und ich schaue mir nicht zu viele, also es kommen ja auch mal so, Victoria kam hier ins Kino und alles, was natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Ich weiß nicht, ob dein Film auch nach Holland kommt, aber was ich damit eigentlich sagen will, ich kenne nicht die gängigen Schauspieler, außer die ganz großen oder ganz besonders nervigen.
Ja.
Ich glaube, wir haben jetzt alle dasselbe Gesicht vor Augen gehabt. Mit 15 Ausrufezeichen. Aber ist der Schauspieler denn bekannt? Weil ich fand ihn, no homo, muss man ja heutzutage für die Jugend dazu sagen, ich fand den wirklich total charismatisch, weil er so eine sanfte Ausstrahlung hatte und nicht so overacted war, hat mir echt gut gefallen. Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass Frauen den ganz besonders charmant finden.
Ja, naja, also in Deutschland ist es schon so, dass es eigentlich nur so eine Handvoll Schauspieler gibt, die wirklich jeder flächendeckend in Deutschland kennt. Bei Christoph ist es so, der spielt schon ewig in Filmen und im Fernsehen und man kann im Grunde minutenlang über die Filme scrollen, die er schon gedreht hat. Kennen könnte man ihn vielleicht aus Feuchtgebiete. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
Ah, okay. Ich habe das Buch gelesen. Den Film habe ich dann nicht mehr unbedingt sehen wollen.
Oder Mängelexemplar. Ich weiß nicht, ob der es bis nach Holland geschafft hat. Da war er auch mit
dabei. Mängel was?
Mängelexemplar, auch eine Romanverfilmung.
Oh, nee, hat's nicht. Aber gut, ist ja auch nicht so wichtig. Also, aber ich fand ihn auf jeden Fall, fand ich den Cast cool, weil ich kannte niemanden aus dem Cast und fand den irgendwie angenehm. Carsten, sag du doch mal was dazu, zu deinem. Du bist doch, der Carsten steht total auf. Ist ja übrigens auch ein Stück weit ein Liebesfilm, ne?
Absolut.
Absolut. Und Carsten ist praktisch unser Spezialmann für deutsche Filme und Liebesfilme und
ja.
Filme, wo es um Emotionen und Herz geht, weil er verabscheut Science-Fiction und Action-Geballer und Blockbuster. Carsten, wir sind interessiert, so ein bisschen, möchtest du zumindest noch einen Aspekt ja, beisteuern, den wir noch nicht
also angesprochen haben? Also an deiner Beschreibung, Carsten, höre ich leichte Ironie.
Nein, also ja. so schlimm ist das nicht. Also zum Beispiel Zauberhafte Welt der Amelie als einen meiner liebsten Filme bezeichnen würde. Aber nochmal ganz kurz zu dem Hauptdarsteller. Ich wollte gar nicht so sehr sagen, dass er irgendwie so super charismatisch ist. Also er kommt mir halt irgendwie, wie soll ich das sagen, sehr glaubwürdig rüber. Es könnte irgendwer sein, der irgendwie tatsächlich irgendwie bei mir im Arbeitsumfeld ist halt nicht übertrieben attraktiv, weil du ihn gerade so charismatisch bezeichnet hättest. Klar, ich meine, gut, das bedeutet jetzt charismatisch nicht unbedingt, aber ich hätte ihn jetzt irgendwie als sehr glaubwürdig eher gesehen. Also seine Ausstrahlung und so, wie er aussieht, der hat ja, glaube ich, auch immer die ganze Zeit so ein Drei-Tage-Bart gehabt, wenn ich mich jetzt nicht so völlig vertue, kam er für mich jetzt irgendwie wirklich wie eine Person rum, die wirklich so auf der Straße rumrennen könnte und nicht halt so irgendwie sehr glatt gebügelt. Was mir auch noch aufgefallen ist, oder zumindest was ich bei dem Film sehr gut fand, und ich weiß nicht, ob das sehr viel spoilert, ich hoffe erstmal nicht, dass er halt irgendwie so in zwei Lokationen spielt. Also ich glaube sogar, die eine war, wenn KA ist das Kennzeichen für
KA. Hey, ich wollte es die ganze Zeit sagen, die eine Szene, wo er vor einer Ampel steht, eine der Schlüsselszenen eigentlich, da stand ich, das letzte Mal, als ich in Karlsruhe war, vor zwei Wochen, war Karlsruhe meine ehemalige Heimatstadt. Und das ist nämlich die Hirschstraße, Ecke, Kriegsstraße, meine ich erkannt zu haben.
Ja, wir haben im wunderschönen Karlsruhe gedreht, genau, ja.
Ja, übrigens wirklich, ich habe wegen des derben Akzents, das war übrigens eine gute Wahl, dass ihr den Lokalkolorit nicht mit eingebracht habt in dem Film, weil der Karlsruher Akzent oder Dialekt ist grausamst. Der wird nur noch von Fränkisch getoppt.
Ja, wo du gerade mit Dialekt meinst total anderes Thema gerade, aber die Taxifahrerin, die so einen französischen Akzent hatte, war das gestellt oder hat die den natürlich so?
Was ist dein Tipp?
Wenn du schon so fragst, denkst du,
der ist gestellt. Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, der war echt.
Der war sehr gut gespielt.
Kacke, ja. Ich wusste, dass ich mich mit sowas vertue. Ja, egal. Und die zweite Stadt, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, war halt San Francisco. Und die ist natürlich auch super sehenswert. Also nehme ich jetzt mal an, ja, nee, es war auch 100%ig San Francisco. Und so gesehen, was halt mir auch sehr gefallen hat oder was mir sehr gefallen hat, war, dass viele Sachen wie irgendwelche, wie soll ich das sagen, es wurde nicht immer alles sofort erzählt. Zum Beispiel mit einer der ersten Szenen, was ihr auch schon erwähnt hattet, als er von dem Arzt, vermute ich jetzt mal, die Informationen bekommen hat, über seine Frau, hat man das halt nicht aus dem Mund des Arztes gehört, sondern hat halt nur quasi das Gesicht des Zuhörers gesehen. Und da hat man, ich als Zuschauer, habe dann die ganze Zeit halt immer gedacht, ah, okay, alles klar, das ist jetzt passiert. Aber immer noch mit dem Hinterkopf immer noch so ein kleines Fragezeichen, ja, aber 100%ig sicher bin ich mir jetzt bei der Sache nicht. Und das fand ich halt sehr schön, dass es halt für mich nicht irgendwie alles so sofort vorgekaut war, sondern dass es halt immer so für mich selber noch was zum Ausfüllen gab. Und ich will nichts über den Film verraten, aber das, was ich dann häufig angenommen habe, was passiert ist, ist dann vielleicht auch so eingetreten, aber meistens nicht so, wie ich es gedacht oder erwartet hätte.
Ja.
Und das fand ich halt super unterhaltsam. Und aber ich gebe dir aber auch insoweit recht, ich fand das Thema schon sehr düster. Also ich meine, Tod kommt da ja quasi auf vielerlei Ebenen vor. Oha, ich will mal wieder nicht spoilern. Das fand ich das fand ich persönlich schon sehr düster, auch wenn das halt oft aufgelockert worden ist, muss ich halt sagen, fand ich es halt an vielen Stellen schon ja, ich weiß nicht, dann bekomme ich halt nicht unbedingt schlechte Laune, aber wenn ich halt so oft im Film mit irgendwie Vergänglichkeit und Tod konfrontiert werde, dann denke ich dann natürlich auch irgendwann über die eigene Vergänglichkeit und dann bin ich halt eher so ein bisschen...
Dann denkst du an deinen Lebenswandel und denkst, fuck.
Genau, bin dann eher ein bisschen betrübt und das ist halt schade, das mag ich halt
in meinen Film so nicht, ja. Jens, hast du den Film, weil du gerade sagst, es ist so düster oder so.
Ja.
Ich finde, der Film hat durchaus komische Seiten und gerade ja, in seiner Dunkelheit. Und mich würde es nicht wundern, wenn zum Beispiel bei dem einen oder anderen Anruf, der getätigt wird und wie das dann, was da das zur Folge hat oder was zeitgleich passiert, das könnte ich mir vorstellen, dass im Publikum gelacht wird. Aber ich weiß nicht, ob Jens schon so Testvorführungen gehabt hat.
Ja, wir haben natürlich, als wir den Film geschnitten haben, ziemlich viele Testvorführungen gehabt. Inzwischen hatten wir auch ein paar Festivalauftritte. Also es gab schon einige Screenings. Wir hatten ja unsere Weltpremiere in Sao Paulo im Ende letzten Jahres und waren in Miami jetzt vor kurzem. Und in Deutschland hatten wir auch zwei Festivals hatten wir es jetzt schon. Also es gab schon einige Screenings. Und ein Glück wurde bisher immer auch ziemlich kräftig gelacht. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch ein Unterschied, ob man den Film vielleicht zu Hause im Dunkeln auf dem Fernseher schaut oder zusammen im Kino mit vielen anderen.
Voll.
Wie funktioniert das in Brasilien und in den USA? Ist das dann Deutsch mit Untertiteln, Portugiesisch oder ist das dann noch komplett synchronisiert?
Ja, also das, ich sag mal, was schon stimmt ist, als wir angefangen haben, uns das Drehbuch auszudenken, kann ich nachher mal noch genau erzählen, wie das überhaupt passiert ist. Und dann klar war, dass es so viele, so schwere Themen sind, haben wir gesagt, okay, wir wollen halt aber auf keinen Fall einen grauen, schweren Film machen. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen, weil wir sehr atmosphärisch arbeiten, viel mit Musik arbeiten und es eben auch einige Stellen gibt, an denen man lachen kann. Und da hatte ich große sozusagen Bedenken, wie das im Ausland ankommt, wenn man jetzt den deutschen Humor und die deutsche Sprache nicht versteht. Und in Brasilien waren wir dann genau... wir hatten es Englisch untertitelt und die haben dann spanische Untertitel noch gemacht. Und in Amerika, in Florida, hatten wir es eben auch Englisch untertitelt. Und tatsächlich wurde das total aufgenommen, der Humor. Also vor allen Dingen die Brasilianer und die Amerikaner, die haben wirklich ausgiebigst gelacht. Das sind ein sehr offenes, zwei sehr offene Kulturen.
Hast du, warum eigentlich Karlsruhe nur so am Rande?
Ich habe ja in Baden-Württemberg studiert, in der Nähe von Stuttgart, in Ludwigsburg, und als Sender hatten wir den SWR dabei und die Baden-Württemberg-Förderung hat auch einen Großteil des Geldes bezahlt. Das heißt, war von vornherein klar, wir werden in Baden-Württemberg drehen. Und Karlsruhe ist eine sehr filmische Stadt, die ganz gut von dem Gefühl her, was so ein bisschen poetisch ist, so ein bisschen märchenhaft ist, zu der Geschichte gepasst hat. Ähnlich wie San Francisco, darum wurde es auch San Francisco. Weil wir, San Francisco ist für mich so irgendwie so eine Wunschvorstellung von einer künstlerischen Stadt, in der man sich selbst verwirklichen kann. New York ist natürlich auch ganz toll, aber New York hat so auch ein bisschen was Härteres, Verregneteres, Windigeres an sich. Und deswegen ist es San Francisco geworden. Genau.
Cool. Ich mag die Stadt auch sehr. Wir wissen noch immer nicht, ob du es, ich sehe gerade, du hast es auch mitgeschrieben.
Ich habe das auch mitgeschrieben.
Auf eure IMDb. Ich habe einen Freund, der ist Location Scout, und habe ich mich gefragt, ob der wohl bei deinem Film mitgemacht hat, aber ich weiß nicht mehr, ob die Location Scouts alle genannt werden.
Wie heißt dein Freund?
Johannes heißt er.
Ja, wie mit Nachnamen?
Eppinger?
Ja, das ist er.
Unglaublich, ich sehe es gerade. Das ist mein Jugendfreund, mein Homie. Ich weiß nicht, ob du mit dem überhaupt in Kontakt warst.
Ja, selbstverständlich.
Aber unglaublich. Also, falls du den eher siehst als ich nochmal zufällig, dann grüß den von mir.
Ich hoffe, er ist an unserer Karlsruhe-Premiere nächste Woche anwesend.
Ja, cool. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, du hast die Geschichte, erzähl mal, wie's, du hast kurz angedeutet, was autobiografisch ist. Du musst natürlich vorsichtig sein wegen Spoilern, falls dein Leben den Film spoilern sollte.
Ja.
Aber ich finde es ja doch, du bist 36, ist auch nicht mehr super jung, aber auch noch nicht so super alt, dass man sagen könnte, ja, das schreibe ich mal eben meinen Film selber, also mit jemandem zusammen, aber trotzdem, und verarbeite da Sachen aus meinem Leben und drehe da mal eben einen Film.
Ja. Ja, Vergänglichkeit ist irgendwie ein Thema, was mich schon seit ich denken kann, eigentlich auch an Filmen immer sehr berührt hat. Ob das jetzt Stand By Me war, das weiß ich noch, das habe ich sehr früh geguckt, das hat mich irgendwie nachhaltig beeindruckt, oder Six Feet Under. Vergänglichkeit interessiert mich irgendwie sowieso schon die ganze Zeit sehr. Und der Film sollte ursprünglich mal unser Abschlussfilm werden im Studium. Den habe ich zusammen mit der Julia Kaiser, die ja Drehbuch studiert, entwickelt. Und die Geschichte wurde dann aber nach und nach immer größer und immer teurer. Und dann war irgendwann klar, das kriegen wir nicht gestemmt als Abschlussfilm. Und dann hat ein Glück die Redakteurin, die Brigitte Dittert vom SWR, gesagt, dann lass uns das doch als ersten großen Film nach dem Studio machen. Und wir haben uns damals sozusagen überlegt, was uns gerade im Leben am stärksten bewegt, wo wir wussten, das interessiert uns so sehr, das hält auch mehrere Jahre, wo wir wussten, so lange wird es dauern, bis der Film fertig ist. Und ja, ich war damals eben auch mit sozusagen Tod konfrontiert. Das war was, wo ich auf jeden Fall drüber was erzählen musste. Verlust im Generellen, sich von jemandem trennen müssen. Wir wollten auch auf jeden Fall über, sage ich jetzt mal, eine Beziehung, die unter schwierigen Vorzeichen startet, erzählen. Und der Ausgangspunkt war eigentlich, meine beiden Großmütter. Die eine davon war nämlich sehr gläubig und die hat mir immer gesagt, Jens, im Leben kommt immer alles so, wie es kommen soll. Du musst dir keine Sorgen machen. Und als ich meiner anderen Oma davon erzählt habe, hat die laut aufgelacht.
Unverschämtheit als Feminist muss ich jetzt ein bisschen sauer sein. Hast du deinen Kopfhörer raus? Ich höre mich doppelt.
Nee, der ist drin.
Okay. Als Feminist muss ich sauer sein, dass du praktisch, also es ist ja kein Biopic, aber warum hast du aus der Oma einen Opa gemacht?
Das hat sich irgendwie in dem Film besser eingepasst.
Aha. Nein, ich völlig cool. Auch sympathischer Opa. wo du gerade, kennst du übrigens, weil wenn du so diese das Thema Tod so interessant findest. Ich habe vor ein oder zwei Jahren lief hier mal im Kino ein israelischer Film aus einem Altenheim, wo einer so eine Art Euthanasie-Maschine erfunden hat, also wo man sich selber, wenn man keinen Bock mehr hatte, töten konnte. Aha. Und der Film schafft es auch gut, so ein bisschen so respektvoll, aber dann doch, dass man lachen kann. Vielleicht, ich weiß aber leider nicht mehr, wie der heißt. Aber vielleicht.
Ich glaube, ich habe auch nicht gesehen.
Aber was sind denn sonst, also das sind die Inspirationsquellen für dieses Thema? Also, du sagtest Six Feet Under und den Stand By Me, der erste Film, glaube ich, in meinem Leben, wo ich mehr als dreimal im Kino war damals.
Ja.
Was sind denn sonst so deine großen Filme? Ich weiß, dass jemand, der Filme liebt, nie sagen kann: Okay, das sind meine Top 5. Aber es gibt ja doch immer Filme, bei denen man immer wieder landet, wenn man über tolle Filme redet. Was sind denn so deine All-Time-Favorite-Filme?
Ja, da sind natürlich, glaube ich, die dabei, die irgendwie bei jedem dabei sind. Deswegen sage ich jetzt drei andere. Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, ich soll mir mal drei auf drei festlegen. Also einen, bei dem ich immer wieder lande in meinem Leben, den ich zu jeder Tages- und Nachtzeit auch immer wieder gerne angucke, ist Sein oder Nichtsein, To Be or Not To Be von Ernst Lubitsch. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch gesehen hat.
Da muss ich mal gucken, kurz. Ich
1942, eine unheimlich tolle, ja, wahrscheinlich ist es auch schon eine Tragikomödie.
Nee, den kenne ich nicht.
Es geht um eine polnische Schauspielertruppe.
Oder ist Adolf Hitler auch drin? Oder ist das, sehe ich gerade. Spielt der mit oder ist das ein Schauspieler?
Das ist, ich sag mal, eine Verwechslungskomödie.
Ah, okay. Ah, cool.
Es geht um eine polnische Schauspielertruppe und um eine Untergrundorganisation in Polen vor dem Tod zu retten, verkleidet sich einer dann als Adolf Hitler.
Aber wo wurde der denn gedreht, wenn ich fragen darf?
Also es ist im Prinzip eine amerikanische Produktion. Ob der wirklich in Polen gedreht wurde, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
Weil wenn der 1942 rauskam, so dicke Eier kann ja niemand gehabt haben, dass er sich über das Dritte Reich lustig macht oder eine Komödie zu der Thematik dreht und die in Deutschland ins Kino bringt. Film Nummer zwei,
Basic Instinct.
Oh, okay.
Anfang der 90er Jahre, ein Film für mich, der extrem gut gealtert ist. Ich hab den jetzt die letzte Zeit mal wieder öfters angeguckt. Wenn man den mit anderen Filmen aus dem Jahrgang vergleicht, finde ich es total sensationell, wie spannend der immer noch ist und wie schnell der rumgeht und mit welchem Tempo die erzählen.
Darf ich mal?
Wenn man nicht wie der Carsten 15 Mal diese komische Interview-Szene zurückspult.
Ja, genau. Aber über den Film habe ich mal gelesen, oder zumindest der Autor von diesem Film, der hat irgendwann mal über den Film geschrieben, und vielleicht vertue ich mich da auch, dass er sich darüber immer sehr geärgert hat, dass er seine Charaktere hat so viel rauchen lassen. Ich weiß nicht mehr.
Das sind die wichtigen Side-Facts,
Carsten. Ja, aber ich weiß nicht, wieso ich mich an sowas erinnere. Vielleicht verwechsel ich da auch die Filme. Aber das hat der Typ, glaube ich, geschrieben. Von dem ich absolut den Namen nicht weiß und auch nicht weiß, was er sonst geschrieben hat. Aber da habe ich mal einen Artikel drüber gelesen.
Aber Carsten?
Ja.
Cool Story, Bro.
Nee, ist wahr. Bin ich mir ziemlich sicher. 99,9%. Habe ich auch gerade nicht gegoogelt.
Ach, komm, ich bin so klein. Ich muss dazu sagen, dass das hier feste Rollenverteilung sind. Und mir wurde leider am Anfang beim Mischen der Karten der gemeine Arsch zugeteilt. Und Carsten ist das dumme Opfer. Nein, kleiner Scherz. Film Nummer 3.
Film Nummer 3, ein deutscher Film, Stonk.
Stonk.
Das war mit Götz George, oder?
Mit Götz George, in einer seiner großartigen
Rollen. Das war die Geschichte mit den Hitler-Tagebüchern, oder?
Ganz genau, ja. Auch immer
noch. Das ist eine komische Wahl, beim deutschen Film bei Stonk zu, also eine ungewohnte Wahl, obwohl es natürlich eine super geile Satire ist.
Ja. Auch total gut gealtert. Der ist, glaube ich, auch von Anfang der 90er, 92 oder sowas. Helmut Dietl, einer, finde ich, der größten aus Deutschland.
Wir können ja, wo wir jetzt gerade beim deutschen Film sind, ich nenne jetzt mal deutsche Filme, und du musst jetzt mal kurz das so ein auf, oh, ich möchte aber Kollegen nicht schlecht sprechen oder so, die Jacke musst du mal kurz beim Eingang abgeben, und ich meine eher, dass du jetzt einfach als Cineast, der du ja sicher auch bist, einfach sagst ja oder nein, insofern, ob du ihn gut findest oder eher es nicht dein Film ist, okay?
Ich soll nur ja oder nein sagen?
Oder hopp oder top oder okay. It's a nisch, wie bei Borat immer. Nein, oder du kannst auch, weißt du was, du kannst auch einfach nur so, wie es bei so komischen Reaktionsdingern ist, dass ich einfach den Film nenne und du sagst ein Wort dazu. Das ist vielleicht noch besser, so assoziationsmäßig.
Na dann los.
Bang, Boom, Bang.
Großartig.
Didi auf vollen Touren.
Klassiker.
Jenseits der Stille.
Auch ein Klassiker, großartig.
Ja, finde ich auch. Das, ja, du hast übrigens, wenn ich kurz anmerken darf, eine ähnlich schöne Farbgebung gefunden in deinem Film. Weil das habe ich wirklich bei ihr, bei den anderen Filmen, ich weiß nicht mehr, wie der danach hieß, habe ich das wirklich ganz toll gefunden, wie sie für damalige Zeiten deutsche Filme schon toll aussehen las. Bist du da mit mir einer Meinung?
Absolut.
Absolut, okay. Das Leben der anderen.
Ja, natürlich, finde ich sensationell.
Victoria.
Finde ich auch großartig.
Papa Ante Portas.
Du zählst ja nur die größten deutschen Filme auf.
Ja, Papa. Hey, pass auf, jetzt kommt gleich die Punchline. Carsten, ja?
Ja,
also auf, ich weiß, warte doch kurz. Vorsichtig, gut zuhören. Ich weiß, dass du der Comedian bist hier. Und jetzt darfst du es beweisen. Wir brauchen jetzt dein Running Gag. Frag jetzt.
Also so, nach deutschen Filmen?
Ja, nenne einen deutschen Film, okay. Und wehe, du versaust es jetzt.
Okay, ich habe ein bisschen Angst, Under the Gun, aber ich würde natürlich sagen, Kai Rabe jagt die Vatikankiller.
Yay! Yeah! Also, Kai Rabe jagt die Vatikankiller, ja. Muss ich kurz da für Jens erklärend sagen, ist mal so ein Beispiel vom Carsten gewesen für schlechte deutsche Filme. Ja, und das muss ein Trauma gewesen sein, weil der in irgendeiner Sneak kam.
Genau, da muss ich ganz kurz nur ausholen. Ich war jahrelang fleißiger Sneakgeher und irgendwann haben sie es geschafft, ich glaube, ein ganzes Jahr lang, ich weiß überhaupt nicht, wo die diese Filme rausgegraben haben, mich ein wenig dazu vergraulen. Und diese ganze Liste, wenn dann halt...
Hausfraueninsel fällt mir da noch ein.
Nein, oder wie hieß der? Putzfraueninsel. Ist ein Roman. Putzfraueninsel. Kondom des Grauens, Suche impotenten Mann fürs Leben. Da habe ich echt eine Menge gesehen, was, weiß ich nicht.
Was findet Jens von den Filmen denn? Kennst du die alle?
Die kenne ich nicht alle. Aber das ist ja auch alles schon ein paar Jährchen her, ne?
Ja, alles so 90er Jahre. Aber die meisten gibt es inzwischen auch schon auf YouTube. Also, zum Beispiel Der Kaskadeur wurde mit ich glaube, irgendwie so einem relativ berühmten Schauspieler, Uwe Ochsenknecht oder so, wo ich letztens...
Ist das nicht das... Mit den Stunts, wo man diesen Stuntman benutzt hat?
Ja, genau, da hat der.
Ey,
da hat
ich kenne den Produzenten von dem Film und du kennst ihn auch aus dem Forum, aber nur so am Rande.
Ach, dann ist natürlich der
Kaskadeur. Das war sein größter Flop. Geschäftlich gesehen.
Okay, ja, egal. Aber nee, ich hatte halt mal sehr viel Pech, was die Sneak angeht. Und ich würde dir echt mal empfehlen, oder weiß nicht, ich würde es niemandem empfehlen, aber wenn man mal ein paar schlechtere Filme suchen will, dann kann ich da, glaube ich, eine sehr gute Liste zusammenstellen. Oder ich will ja nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber sie sind sehr schwer, sagen wir es mal vorsichtig.
Sie haben dich jahrzehntelang nachhaltig beeinflusst.
Leider ja, ja.
Ich habe auch irgendeinen, was habe ich noch? Ich will mal auch so ein bisschen Mediocre-Shit nennen, aber ich habe mein Hirn funktioniert so gut scheinbar.
Kein Ohrhasen war zum Beispiel zwar kommerziell sehr erfolgreich, aber ich fand ihn jetzt nicht so spektakulär spannend. Oder Fuck You, Goethe.
So ein Diplomat, Mann. Jens, wie findest du Kein Ohrhasen?
Den ist nicht mein Fall, muss ich ehrlich sagen.
Gut. Aber ich habe noch total andere Fragen. Zum Beispiel, im Kinderzimmer stand ein Röhrenmonitor.
Ja.
Wo bekommt man den heutzutage noch her?
Ja, das meiste, was in dem Zimmer steht, stand früher in meinem Zimmer. Und in
ernsthaft, das war dein Röhrenmonitor? Oder das ist dein Röhrenmonitor?
Ja, die ganzen Musikinstrumente, die da stehen und der Monitor, das ist alles mein altes Zeug. Auch der Kassettenrekorder, mit dem er aufnimmt und so.
Die Poster an der Wand auch? Oder ich will nicht zu persönlich fragen.
Teilweise.
Nee, aber das ist lustig, dass du das sagst, Carsten. Weil die Poster an der Wand auch war das bei ihm im Zimmer? Da habe ich noch aber da habe ich noch gedacht, fuck man, das kommt super realistisch rüber. Wo kriegst du denn mal so eben auf die Schnelle so Poster her, die ungefähr zeitlich passen für das Kinderzimmer seines Alters, ohne jetzt da wieder ewig tief in die Tasche zu greifen, weil es irgendwie retro-schick ist auf eBay oder so. Aber da nimmt man natürlich seine alten Poster. Schlau.
Ja, genau. Ich hatte da zum Teil meine alten Poster von damals noch aufgehoben. Aber ich sag mal, die Poster, die man am präsentesten sieht, wenn man da genau hinschaut, dann sind das eigentlich nachgemachte Poster und gar nicht die echten. Aus rechtlichen Gründen.
Ah, okay.
Ah. Deswegen hieß, ich kannte die Gruppe Zed Zeppelin auch gar nicht.
Ja, wenn ich so übernachte, gab es so eins, das hatte so vier Kästen, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was da drauf stand. Aber egal. Ja, und die andere Sache, die mich auch noch tierisch interessieren würde, wie sage ich das? Das Apartment in San Francisco, habt ihr da mal gefragt, was man dafür im Monat an Miete bezahlen müsste? Ist man da schon im fünfstelligen Bereich?
Das Apartment in San Francisco, ja, das auf das werde ich ganz oft angesprochen, das Apartment in San Francisco. Also die Mieten in San Francisco sind extrem teuer. Das schöne Apartment in San Francisco findet man allerdings in Karlsruhe.
Okay. Jetzt haben wir Magie verloren.
Ja. Du vielleicht.
Ich meine, aber an einer Stelle. Ach so, der
wo in Karlsruhe denn? Im Geigersberg sicher oder sowas?
Ja, das ist in Wirklichkeit gar kein. Da kann man in Wirklichkeit gar nicht drin wohnen. Das hat unser Szenenbildner aus dem Nichts in einem echten Industrieloft geschaffen. Nee, also nicht in einem Loft, sondern in der Industrieetage.
Ich glaube, das habe ich deshalb jetzt so ein bisschen verwechselt oder so, weil es so, glaube ich, eine Szene gab, da saßen Menschen auf dem Dach, sage ich mal, und da sieht man im Hintergrund wirklich eine imposante Straßenansicht von San Francisco, wo man auch dieses komische diesen Pyramidenwolkenkratzer, glaube ich, im Hintergrund noch sieht. Oder nee, dass das Aussichts, diesen sowieso Tower-Namen, wie ich schon wieder vergessen habe. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, dieses Apartment, das muss Milliarden wert sein. Aber klar, nee, ich glaube, wenn ich recht
habe. Aber im Filmkontext saßen die da im Apartment überhaupt bei der Szene?
Also du meinst die Szene auf dem Dach, ne?
Ja, das war auf dem Dach, das habe ich im Kopf falsch. Das war halt bestimmt so ein Filmtrick, dass man das erste auf dem Dach aufnimmt und dann kam danach bestimmt so eine Apartment-Szene und dann habe ich natürlich direkt das miteinander verknüpft. Aber,
Carsten, es ist noch schlimmer, es ist noch schlimmer.
Oh, okay.
Das nimmt man vor Grün auf.
Ah, okay, alles klar. Das Dach ist auch.
Es ist sogar Greenscreen. Uiuiuiui. Jetzt bist du für Carsten George Lucas, a.k.a. The Evil. Nein, es war ein Scherz. Was anderes. So geil, dass du jetzt hier sitzt, weil ich habe mir eine Frage gestellt gestern. und war so doof, kurz zu vergessen, dass ich die Frage ja wirklich stellen kann, nämlich an den Regisseur. Ich habe extreme Höhenangst. Wahrscheinlich ist es wieder so ein Greenscreen-Zauber, aber es gibt ja diese Szene, ich weiß nicht, ob das übrigens dieselbe Szene ist, von der der Carsten spricht, wo ein Foto gemacht wird und sie sitzen auf so einer Mauer.
Das ist dieselbe Szene.
Okay. Weil ich fand es so scary, dass er, selbst wenn er nur so kurz so das Gefühl hatte, dass er nach hinten fällt und das so mit so einem Gewichtsausgleich mit dem Bein nach oben rettet, ist mir kurz der Kackstift gegangen. Und ich habe mich dann gefragt, ja, vielleicht ist es schon so eine Mauer an so einem Abhang, aber da geht irgendwie so ein Serpentinweg dahinter runter und da geht es irgendwie 2 Meter runter und da haben sie eine Matratze hingelegt, aber ach ja.
Ja, der Abhang Magic war nur 10 Zentimeter in echt, das war auszuhalten.
Okay. Super geil. Vielleicht nenn doch bitte noch so ein paar deutsche Filme, die du geil findest, weil es interessiert mich, weil es ja auch eine Wahl auf Deutsch zu drehen.
Ja, also mein absoluter Lieblingsfilm in Deutschland, aber den sagen wahrscheinlich ganz viele, ist Das Boot. Das ist so ein Film, den habe ich auch unzählige Male angeguckt. Aber also es gab mal so eine Zeit, finde ich, wo unheimlich viele tolle Filme gemacht wurden. Comedian Harmonist zum Beispiel finde ich großartig. 23. Oder jetzt ein aktuellerer, Die Blumen von gestern. Den finde ich auch ziemlich gelungen.
Wie findest du denn die Haneke-Sachen? Ist jetzt kein Deutscher, sondern Österreicher, aber hat ja auch
Also die sind natürlich, sage ich jetzt mal, viel weniger reine Unterhaltung, sondern die fordern ja eigentlich den Zuschauer auch immer ziemlich stark. Ja. Ich mag das. Ich gucke die sehr gerne an.
Ich mag die auch. Bennys Video hat bei mir wirklich schlimme Traumata ausgelöst. Den habe ich viel zu jung gesehen und wusste damals nicht überhaupt, was für ein Film das ist.
Ja.
Und dann kann es sehr schockierend sein.
Ja.
Aber das ist ja auch die Absicht von ihm. Und bei mir wirken die Filme auch richtig so. Also bei mir ist es nicht so, dass ich danach Gewalt genießen kann, sondern sie verabscheue, was ja auch ein bisschen die Intention dahinter ist.
Ja.
Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Runde, nämlich ein bisschen Roundup. So, was haben wir in letzter Zeit gesehen? Entschuldigung, Carsten hat noch viele Fragen.
Ja, genau. Und zwar,
ich weiß nicht,
der englische Begriff to jinx something, also irgendwie bringt das Pech oder so. Aber mich würde es trotzdem mal interessieren. Ich meine, wir hatten jetzt auch schon ein paar Filme genannt, die ja irgendwie Oscar-Material waren. Rechnet man, wenn man einen Film dreht, ich habe null Ahnung von sowas, aber ich weiß nicht, ob man sowas einplanen kann, aber denkst du, oder nee, das ist vielleicht auch eine blöde Frage.
Eine Oscar-Nominierung?
Ja, genau, also ich weiß nicht, wie ich diese Frage stellen soll, aber
da habe ich noch keine Sekunde dran gedacht, nee. Ich glaube, das ist sehr außergewöhnlich.
Okay, weil ich meine, generell, ich finde, also ich persönlich finde die Chancen ja gar nicht schlecht, weil ich finde den Film eigentlich super zugänglich und gerade dadurch, dass es halt auch vielleicht irgendwie halt keine Geschichte ist, wo es direkt immer die Welt geht untergeht oder, also jetzt die Welt geht unter im Sinne von die Welt geht unter und es halt auch so ist, finde ich, aber ja, ich will da auch nicht zu viel reinlabern, denn sonst bringt man, glaube ich, Unglück und deshalb habe ich die Frage besser gar nicht gestellt. Habe ich auch gar nicht gestellt.
Ach, es ist einfach. Halt, ich muss noch mal kurz.
Dir einen Applaus. Ah!
Nein, das war überhaupt gar kein Witz, das hat mich wirklich interessiert.
Ja, aber einfach so ein Moment der Stille, weißt du?
Ja, ja.
Hast du noch eine Frage, Carsten?
Ich trau mich nicht mehr.
Ich wollte eigentlich, dass du sagst ja und dass ich dann sage, ja, wir wollen sie aber nicht hören. Aber doch, trau dich bitte, bitte. Nee, dafür ist der Jens da.
Nee, also okay, dann gut. Kleinere Sachen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ist der Vorname des Hauptdarstellers ein Spoiler? Nee, ne? Das ist völlig.
Ist es ein jüdischer Name eigentlich?
Ja, ich hätte gedacht, ohne CH wäre es ein jüdischer Name, oder?
Also auf den Namen oder sage ich mal sogar auch auf jüdischen Humor werden wir eigentlich schon seit der ersten Drehbuchfassung angesprochen, war im Prinzip gar nicht beabsichtigt. Also ich habe, wie gesagt, versucht, den ganzen Film so ein bisschen ins Märchenhafte zu rücken und da habe ich eben einen Namen gesucht, der nicht wie Hans-Peter klingt, sondern einen, der irgendwie sowas Poetisches mitbekommt. Und der Klang von Shimon, den fand ich irgendwie ganz toll und ja, für mich hat der zu der Figur ganz gut gepasst.
Okay.
Er sieht übrigens einem Freund von mir extrem ähnlich. Vielleicht fand ich ihn deswegen auch so sympathisch.
Ja, also mit Christoph hatten wir großes Glück. Vielleicht kann ich dazu, da hattest du vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Wir haben natürlich lange Castings gemacht, weil dieses, dass man ihm das so ein bisschen übel nimmt, dass er nicht trauert am Anfang, darum geht ja eigentlich der ganze Film. Ne? Und da haben wir jemanden gesucht, der das irgendwie transportiert, sodass man aber trotzdem Empathie mit ihm empfinden kann. Und Christoph ist jemand, der das für mich total mitgebracht hat. Dem glaubt man so diese positive Lebenseinstellung, oder ich zumindest glaub's ihm. Und ich war total happy, als er gesagt hat, er macht da mit. War übrigens ganz lustig zum Thema Schicksal, was ja auch ein wichtiges Thema in dem Film ist. Als ich ihm das Buch geschickt hat, hat er sofort bei mir angerufen und hat gesagt, er hat vor einem Monat ein Lied geschrieben. Er ist auch Musiker. Das heißt, auch die Reste meines Lebens. War ganz lustig.
Ach, krass.
Und die sind jetzt auch gekommen.
Jetzt wissen wir also, wenn ihr von einem Regisseur eine Rolle wollt, dann müsst ihr ihm irgendeine komische Lügengeschichte über einen dummen Zufall. Nein, kleiner Scherz. Aber jetzt interessiert mich natürlich, wer hat das Lied komponiert, das Swinglied? Hat er das eventuell sogar selber gemacht? Nee, oder?
Nee, er macht eher, sag ich mal, Rock-Pop-Musik. Die Swing-Musik, also alle Lieder in dem Film kommen ziemlich viel Musik vor. Die sind alle vom Peter Gromer komponiert, meinem Komponisten, mit dem ich schon mehrere Filme zusammen gemacht habe. Eigentlich alle. Und da eben, wie gesagt, schon oft gesagt ist, der Ansatz war zwar Thema Trauer, aber eben nicht düster erzählt, soll die Hauptfigur ein Musikstück komponieren, was so ungefähr das Gegenteil ist, Gegenteil von Gefühl mit sich bringt wie Trauer. Und mir ist da sofort Bert Kämpfer eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ich habe den in meiner Kindheit sehr, sehr viel gehört. Der macht eben genauso leichte Swing-Musik. Und in Anlehnung an den haben wir dann das Swing-Lied komponiert.
Ich habe cool. Keine Ahnung, aber geht das auch so, weiß ich nicht, ist Herb Albert da vergleichbar?
Ich glaube, das geht auch in die Richtung, ja.
Ah, okay, alles klar.
Kennst du übrigens, nur mal um zu beweisen, Carsten, was für ein extremer Kulturverweigerer du bist. Ich bin mir sicher, dass Jens Django Reinhardt kennt, oder?
Der Name sagt mir was, ja.
Okay, shit, ich hatte mir jetzt mehr erhofft. Nee, da habe ich letztes Mal über den Film Django, toller Film, französische Produktion, über Django Reinhardt, der im Dritten Reich so einen in Paris lebender, ich sag jetzt mal politisch unkorrekt, nee, ich sag's nicht politisch unkorrekt, ich sage ein Traveler, sagt man im Englischen, also der mit dem Wohnwagen durch Europa zieht und der Gitarre gespielt hat wie kein Zweiter.
Okay.
Also kann man sich heute noch anhören und ist begeistert, Django Reinhardt. Und der Film kommt bestimmt in Deutschland dann auch irgendwann mal ins Kino. Wir sind hier immer ein paar Monate voraus in Holland oder bei vielen Filmen. Roundup, fang doch mal an. Was hast du in letzter Zeit gesehen und findest es erzählenswert? Darfst aber auch gerne Filme, wo du halt zufällig zuletzt drin warst, wo du so ein bisschen uprantest, das auch gerne gesehen.
Upranten? Ja, also der Film, ich bin jetzt sozusagen nicht ganz up-to-date, über welche Filme ihr so in den letzten Podcasts schon
gesprochen habt. Das ist egal, dafür, jede Sicht ist ja anders.
Ja, also der Film, der mich wirklich, wo ich im Kino war, der mich wirklich immer noch nachhaltig beeindruckt, ist Moonlight. Habt ihr bestimmt.
Ah, sehr geil. Ja.
Ich habe nur sozusagen den Oscar-Hype mitbekommen, aber ich mache es ganz gern, dass ich mir keinen Trailer oder Inhaltsangabe oder sowas anschaue, sondern einfach.
Oh, das kann ich sehr gut verstehen.
Und der hat mich schon total umgehauen. Die Mischung aus total glaubhaft, total klein, total sensibel erzählt. Auf der anderen Seite dann aber hat er ja auch sehr überstilisierte Momente und er springt ja auch so durch die Zeiten durch. Also den fand ich von vorne bis hinten total genial.
Cool. Ja, ich glaube, den habe ich auch in meiner Jahres 2016 Top 10 Liste gehabt, oder Carsten? Ich weiß es gar nicht mehr.
Da müsste ich nachgucken. Auswendig weiß ich es nicht. Nee.
Ich bin heute immer kurz, deswegen kriegen auf jeden Fall jeder zwei Filme hin. Ich fange mal an mit King Arthur.
den ich letzte Woche gesehen habe. Da war doch ein Zelluleute-Hörer, der irgendwo in die Kommentarbereich geschrieben hat, als Tipp King Arthur angucken. Nicht, dass ich auf Tipps von irgendwelchen Leuten in Kommentarspalten auf Facebook hören würde, aber er kam halt
das
neu.
Zuhörer beleidigen, das macht...
Nee, ich habe ihn ja nicht beleidigt. Ach, so, ich sage einfach nur, wenn ich alles angucken würde, was in Kommentarspalten als Empfehlung ausgesprochen wird, da würde ich mir ja fast alles angucken. Das Witzige ist aber, dass ich mir sowieso fast alles angucke, weil ich ja eine Flatrate habe. Und wenn dann so einer der in Anführungszeichen großen Filme der letzten Woche, also die gestartet sind oder vor 2 Wochen, war eben King Arthur. Und ach Gott, oh Gott, das sind schon die Filme, wo ich vorher schon weiß, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht einschlafe, dass mir der Look nicht gefällt. Bei Assassin's Creed, ja, bin ich mit denselben Erwartungen raus. Da hatte ich zumindest die Eier ab der Hälfte zu sagen, hey, fuck it, das ist Zeitverschwendung, bin gegangen. Bei King Arthur, bei vielleicht sagt es auch, ja, fand ich grausam, hat mir gar nicht gefallen. Ich fand den so über, oder ist es der nächste Film, den du vorstellst?
Nee, ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe nur den Trailer gesehen und den fand ich eigentlich vielversprechend. Aber
nee, ich fand ihn. Weißt du, ich meine, so ein Trailer schneidet sich ja immer schön und,
ja,
und, aber ich finde, die Geschichte muss einen irgendwie fesseln. So, damit steht und fällt jeder Film und mir war das irgendwann einfach nur noch so überstilisiert und trotzdem, also nicht so, dass es mich gefesselt hätte. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist also bei King Arthur, ja, war ich viel mehr so, dass ich dachte, ach, das ist ja doch ganz okay. Der Film hat einen unglaublich farblosen Look. Was aber auch manchmal ganz schön ist, gerade wenn man eine Woche vorher Guardians of the Galaxy geguckt hat, mal wieder sowas runtergeschraubtes zu sehen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also meine Meinung ist anders, aber ich glaube, so Leute, die einfach Bock haben so auf so einen Fantasy-Film mit ein bisschen Zauber und ein bisschen Rittern und ein bisschen Kämpfen und einer Truppe und einem Bösewicht und allem, und das Ganze ist noch irgendwie im Sagenbereich angesiedelt. Oder ist King Arthur so streng genommen schon so halb geschichtlich? Nee, ne?
Die Arthur-Saga, ja, also was heißt
Geschichte? Das ist eine Saga, gell?
Ich glaube, es gibt viele Menschen, die behaupten, dass sie tatsächlich wahr ist, ja, aber ich glaube nicht. Also es gab Personen wie Könige, die da drin erwähnt werden, aber die Sache mit Merlin und keine Ahnung, das Schwert, das man nicht rausziehen könnte, das glaube ich dann schon eher im Sagenbereich.
Genau. Also es ist übrigens, fällt mir jetzt gerade auf, der Torhammer ist ja im Grunde sowas ähnliches wie das Schwert, was man nicht rausziehen könnte, fällt mir gerade auf. Ne?
Ja. So. Das war ganz schön.
Nein, aber
wie ging es euch denn mit der letzten, mit dem letzten Born-Teil?
Oh Gott, ganz, ganz, ganz grausam fand ich den.
Hab ich mir jetzt gedacht.
Dass das Problem bei mir ist, die sind alle bei mir so ein bisschen zusammen verschwommen.
Ja, genau, das ist bei mir auch, ich musste erst überlegen.
Jetzt nur ganz kurz, was war das mit dem DHL-Wagen der dann irgendwie vor der, wie heißt das Ding in Italien, in Rom, wo die katholische Kirche, Vatikanstaat steht und dann rennen die irgendwie weg und dann werden sie mit dem Sniper, wird die Frau, ist vielleicht schon ein kleiner Spoiler, aber die wird dann erschossen, richtig? Das passiert, glaube ich, im ersten Drittel des Films, oder?
Ja, das ist vor allen Dingen der Teil, wo gefühlt eine halbe Stunde lang eine Actionsequenz in einer riesigen Demo ist. Daran müsstest du
dich erinnern. Ja, genau, richtig. Du hast komplett recht, ja. Nee, also der war okay, aber er war jetzt nicht so, dass er bei mir jetzt irgendwie super hängen geblieben ist und ich sagen muss, oh, das war der beste Actionfilm, den ich seit langem gesehen
habe. Nein, also wenn ich sag, naja, ich kann, wie gesagt, also es ist kein Film, es gibt Filme, die mich wirklich beschäftigen. Ich habe zum Beispiel, den hatten wir aber auch schon mal besprochen, aber ich habe Nocturnal Animals gesehen.
Ja.
Hast du Nocturnal Animals gesehen?
Ja, ja, habe ich jetzt gesehen auf Dings hier. iTunes. Und ich muss sagen, ich bin ja sowieso großer Fan des Regisseurs. Und sein Vorgänger, Prisoners, das ist so wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Die hat echt alles, der Film.
Ja.
Also der geht ja richtig gehend von Drama und Tragik-Arthouse-Film zu Voll-Thriller über, wenn man es gar nicht mehr erwartet. Und dementsprechend finde ich also Nocturnal Animals meisterhaft, was da im Grunde
gemacht wird. Aber das man will natürlich das Ding nicht spoilern. Aber ist wirklich ein verdammt schlauer Film und ich bin echt gespannt, was von dem als nächstes kommt. Der hat bei mir, genau wie der Whiplash-Regisseur, Dauersitz gebucht, sozusagen.
Ja, das verstehe ich. Fand ich auch.
Aber wolltest du den Bourne denn erwähnen?
Nee, eigentlich nicht. Ich bin jetzt nur drauf gekommen, weil deine Beschreibung von Assassin's Creed hat für mich nach ein bisschen ähnlichen Problemen geklungen.
Ja, aber das haben ja leider ganz, ganz, ganz viele Filme, wo halt irgendwie ein tolles Budget und eine tolle Franchise da ist. Und man weiß, man muss richtig Action und Effekte und so und sich am Ende dieses Prozesses dann überlegt, was können wir denn für eine Story machen? Und da gibt es halt so viele leider in der heutigen Zeit. Ich meine, ich hab die, als ich in King Arthur war, die Trailer waren Wonder Woman, dann, was war's? Scheiße, das ist natürlich doof, wenn einem sowas passiert. Es waren nur solche komischen Effekt-Franchise-Dinger. Ich glaube, Fast 8 oder so, obwohl der ist ja auch schon wieder durch. Und die nehmen sich zumindest nicht so ernst, übrigens, diese Fast and Furious-Dinger, obwohl ich den letzten wirklich mit Abstand den schlechtesten fand.
Aber ist der erfolgreichste, glaube ich, ne?
Ja, erfolgreichste Film ever. Unglaublich. Mir absolut unverständlich. Aber gut, man hat natürlich nicht gefragt, ob alle Leute, die da drin waren beim Rausgehen, diese Entscheidung nicht auch ein bisschen bereuen.
Ja.
Ja, ich glaube, du hast so einen Trailer zu hier den neuen Piraten Karibik.
Genau, gesehen. Pirates of the Caribbean habe ich noch. Und da war aber noch einer. Es waren echt drei und es waren alles solche. Neue. Genau. Hey, du bist gut.
Ich bin gut.
Ja, und Transformers
letztens im Kino.
Transformers ist für mich das Sinnbild dieser Filme, ohne Substanz, wo ich übrigens aus dem letzten mit Mark Wahlberg auch nach 20 Minuten rausgegangen bin, wo Schröck mich beneidet hat für, weil er musste sich die bei der Pressevorführung natürlich bis zum Ende angucken.
Und, aus Deep Water, oder welchen meinst du?
Ja, diesen ersten Mark Wahlberg, oder kam da inzwischen noch einer?
Nein, ich glaube, er meinte Transformers, nicht Deep Water.
Ach so, verstehe. Deep
Water war okay.
Was waren Deep Water jetzt?
Horizon, die Bohrinsel.
Ach so, den fand ich. Nein, die Filme sind ja alle cool. Also zu so einem, die haben zumindest so ein Esprit bei der Bohrinsel, dieser Jargon, der da unter den Arbeitern, diese Companionship ist saugeil. Und der gleiche Regisseur hat ja auch diesen Boston-Attentat-Film gemacht, der ähnlich, also jetzt nicht ein Hammer-Film, aber zumindest ist da die Geschichte irgendwie cool, das natürlich auch immer auf der Realität fußt. Mhm. Wie fandest du die denn, die Dinger? Also diese von, ich weiß den Regisseur gerade nicht mehr, aber der hat ja, das ist der dritte Film, glaube ich, den er mit Mark Wahlberg gemacht hat, oder?
Ich glaube, ich habe die nicht alle gesehen. Also das Boston-Attentat habe ich nicht gesehen.
Aber den wie fandst du Deepwater Horizon?
Den fand ich super.
Ne? Ja, fand ich auch.
Also von vorne bis hinten mega spannend. Das ist ja im Grunde auch 90 Minuten pure Spannung.
Apropos von vorne bis hinten pure Spannung, erfindet das Rad Nullinger neu, aber was ich wirklich, und jetzt interessiert mich, Carsten, warst du inzwischen in Live?
Nein, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Der läuft auch im Cinedom nicht mehr. Oder ach, nur noch fuck. Irgendwie 23.
Jens, hast du den
gesehen? Habe ich auch nicht gesehen. Habe aber viel Positives gehört.
Echt krass. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Film ankommt. So bei, aber ich habe gedacht, so okay, er macht vieles, was man aus Alien und anderen Filmen schon kennt, aber ich war wirklich wie gesagt, wie bei diesem Sandra Bullock Space-Film über eine sehr lange Zeit sehr angespannt.
Gravity meinst du?
Genau, Gravity. Also es war wirklich der Spannungsbogen ist extrem lang und es gibt kaum eine Sekunde, wo nichts passiert, ohne dass die ganze Zeit irgendwelche Autos in die Luft fliegen und 1000 Set-Pieces abgefrühstückt werden, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist ein toller Film. Könnt ihr euch angucken. Also wenn ihr irgendwo noch im Kino seht, schaut ihn euch an. Ich fand den cool.
Werde ich machen.
Aber Carsten, du hast, glaube ich, noch gar keinen Film genannt, den du gesehen hast. Und wir wissen jetzt, dass du im Kino warst.
Ja, so nee, aber darüber wollte ich noch gar nicht reden. Worauf ich mir jetzt noch viel mehr vorbereitet hatte, oder was ich als erstes zumindest erwähnen wollte, war Swiss Army Man, den ich jetzt letzte Woche erst gesehen habe. Und ich weiß nicht, ihr habt den Film schon gesehen? Oder
ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe irgendwie doch keinen Bock mehr.
Okay, ja, krass. Also okay, warum habe ich den geguckt? Das kann ich vielleicht noch vorne wegnehmen. Es gibt halt irgendwie so eine amerikanische oder britische Produktions- oder weiß ich nicht, Firma, die heißt A24 Films oder A24 Films. Und die haben irgendwie, wenn du dir die Liste irgendwie bei der Wikipedia durchguckst, was die so halt irgendwie produzieren oder verleihen, dann sind da erstaunlich viel gute Filme dabei. Das habe ich, das hat mich früher immer so irgendwie, in den 90ern habe ich das so an Dimension Films erinnert, die irgendwie immer nonstop Horrorfilme hatten. Oder irgendwie, wie hießen die nochmal? Ja, habe ich, egal. So oder so, Swiss Army Man ist halt einer von denen und, ihr müsst euch vorstellen, der Film ist halt irgendwie so ein bisschen bizarr. Und ich habe da einen Trailer vorher leider schon von gesehen, oder zumindest wusste ich ungefähr, worum es ging, auch wenn das jetzt schon sehr lange her war. Aber der Inhalt ist ungefähr der, ein Mann ist auf einer einsamen Insel, ja, also so beginnt der Film, und er will sich gerade das Leben nehmen, und das ist noch kein großer Spoiler, das ohne Scheiß passiert in den ersten 5 bis 10 Minuten, als eine Leiche ans Wasser getrieben wird. Und diese Leiche ist der Swiss Army Man, also gespielt von Daniel Radcliffe, also Harry Potter, den Namen wird er wohl nie wegbekommen.
Ich wollte gerade sagen, der wird ein Leben lang bei allen Sendungen, oder wenn sich irgendjemand wird, immer das Harry Potter, selbst wenn derjenige den Namen ausspricht, wie wir jetzt gesehen haben.
Genau.
Nein, es muss noch das Harry Potter,
ja, das, der tut mir jetzt einfach schon leid. Ja, genau, das gehört sich halt. Aber ich meine, ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, hat ihn ja auch sicherlich berühmt gemacht und reich gemacht. Egal, zumindest der Typ ist tot, ja, und er hat aber magische Fähigkeiten. Und ihr müsst euch da vorstellen, ich habe mir gerade die Pizza bestellt, ja, also ich hatte eine Pizza vor mir und habe mir diese Pizza reingezogen. Und eine der Superfähigkeiten, die halt Daniel Radcliffe hat, ist, dass er furzen kann. Und zwar so stark, dass und das passiert halt auch in den ersten Minuten, also kein Spoiler, dass der Mann, der auf der einsamen Insel ist, auf Daniel Radcliffe wie auf einem Jetski fahren kann, der komplett nur von seinen Leibwinden angetrieben wird und damit die einsame Insel verlassen kann. Und in dem Ton bleibt der Film die ganze Zeit. Und was halt besonders ist, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, es ist halt irgendwie so eine Situation, wo eine Person einer anderen Person Dinge über das Leben erklären muss. Also, keine Ahnung, was ist Liebe? Ja, auch wieder, was ist Tod? Was ist ein Telefon? Ja, von ganz banalen Dingen zu ganz absurden Dingen. Und das macht halt dieser Hauptdarsteller in einer sehr liebevollen Weise. Der hat halt irgendwie so eine gewisse Art und Weise, aus seinen Rohstoffen, die er hat, also zum größten Teil Müll und so, was er halt findet, so Sets nachzubauen. So ein bisschen wie, keine Ahnung, Fantastic Mr. Fox sieht das an manchen Stellen aus. Ja, sieht eigentlich gar nicht so aus. Den letzten Satz einfach vergessen, der war Quatsch. Was ich sagen will, ist, der Film ist irgendwie sehr sonderbar, aber auch gut, in irgendeiner Art auch eklig, aber auch irgendwie schlecht. Er hat das Ende, fand ich super absurd, aber auf alle Fälle sehenswert. Also man sitzt da nicht drin und langweilt sich. Hat manche schöne Bilder und wenig Schauspieler, aber dafür sehr guckenswert in einer Art und Weise. Sehr wenig Musik, fast gar keine Musik. Und wenn man die haben eine sehr lustige Webseite. Man kann mal auf irgendwie swissarmyman.com gehen. Da gibt es so ein 3D Daniel Radcliffe, den man halt so irgendwie mit der Maus so hoch und runter ziehen kann. Wenn man ihm auf den Bauch drückt, dann furzt er so und so, und der hat noch ganz viele andere Fähigkeiten, aber das
wird. Ich finde, du musst zumindest Paul Dano kurz erwähnen.
Wer ist Paul
Dano? Der ist einer der ganz großen, finde ich, momentan in Hollywood.
Ist das, ich sage mal, der Hauptdarsteller?
Ja.
Ah, okay. Ja, ich kannte den Namen nicht, sorry, ja.
Ja, komischerweise hat er keinen bekannten Namen, dabei hat er absolut schon Granatenleistungen hingelegt, schauspielerisch. Ich weiß nicht, bist du bekannt mit dem, Jens?
Nee. Was hat er denn gespielt?
Also du wirst, pass auf, ich kann dir mal kurz die Filmografie.
Jetzt pass auf.
12 Years a Slave.
Ah, ja.
Prisoners hast du gesehen?
Ja, klar.
Da spielt er diesen Typen, der von Wolverine gefoltert wird. Mhm. Dann hat er in Looper mitgespielt, Ruby Sparks, Being Flynn, Flat Screen, For Alan, Cowboys and Aliens, The Extra Man, Where the Wild Things Are.
Wie bitte?
Cowboys and Aliens, ja. There Will Be Blood hat er hammergeil gespielt. Da habe ich ihn zum ersten Mal so richtig abgefeiert, obwohl Little Miss Sunshine war er auch super. Also der hat schon extrem viel gute Filme gemacht und ist trotzdem noch wie voll. Und ich habe da jetzt nicht mal alle vorgelesen. Und wie du siehst, die Leute kennen ihn noch nicht vom Namen her.
Also nur weil ich mich an den Namen nicht erinnern kann, muss ich ihm leider, ich bin sehr schlecht im Namen.
Aber Jens auch, dem hat der Name auch nichts gesagt. Jens, hast du noch einen Film, den du vorstellen möchtest?
Ja, ich hätte noch mehrere. Also wenn es nur noch einer ist, dann würde ich Hidden Figures nehmen.
Oh, den habe ich auch gesehen.
Ganz kurz, schrecklicher deutscher Titel. Ich glaube, er ist Unerkannte Heldinnen oder so ähnlich. Es geht um die Zeit in der NASA, bevor die großen Computer eingeführt wurden und mathematisch begabte, vor allen Dingen Frauen, die Rechenleistung erbringen mussten. Und die drei Hauptfiguren sind drei afroamerikanische Frauen. Und ich glaube, vor allen Dingen eine ist so gut im Rechnen, die rette dann sozusagen die ganze Mission. Und der behandelt so das Thema Rassismus und so weiter auf eine extrem subtile, auch lustige und sehr emotionale Weise. Und das ist basierend auf wahren Fakten, was irgendwie vorher, glaube ich, noch niemand wusste.
Obwohl so ganz subtil, also ich bin da schon sauer geworden bei dem Film wieder. Also nicht auf den Film, sondern auf die Zeit und dass da, wenn der aufs Klo muss, also dass das alle auch mitgemacht haben und wie der einen übel mitgespielt wurde, also dass sie echt die Leute mit ihr zusammenarbeiten, ihr dann aber den Kaffee verweigern und solche Sachen, also, weil es nur für weiß ist.
Das stimmt, schon, dass das alles schrecklich ist, aber was ich großartig fand an dem Film, dass er das eben nicht mit auf die Drehendrücken-Methode erzählt hat, sondern einen Witz draus gemacht hat, dass sie dann immer rennen muss in ein ganz anderes Gebäude und so.
Ja, ich fand ihn, fandst du ihn richtig gut?
Ich fand ihn super gut.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob der noch läuft in Deutschland. Ich glaube, der läuft.
Also hier läuft er noch, hier lief er aber wirklich extrem lang. Wahrscheinlich, weil der einen Oscar gewonnen hat, haben sie ihn noch mal länger drin gelassen. Aber ich fand ihn gut, ja. Also absolut nicht zu beanstanden, toller Film und so, kann man sich angucken. Aber ich fand ihn dann noch irgendwie so ein bisschen so eine typische von der Stange Biopic-Geschichte. Und
schafft es nicht in deine Top-10-Liste.
In meine Top 10 von diesem Jahr ganz bestimmt nicht. Aber das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Es ist aber so, dass der Film, das, was du sagst, macht ihn auch so ein bisschen harmlos. Also, dass er eben, dass man da noch so, dass dann auch niemand sich schlecht fühlen muss, da kann man auch alle ein bisschen drüber lachen, weil sie mussten natürlich pinkeln gehen ins andere Gebäude. Hihi. Aber eigentlich ist es natürlich total tragisch, dass da Menschen keine Rechte haben.
Ja.
Aber es wird eben sehr locker, flockig erzählt.
Genau, ich glaube, der will auch so ein bisschen harmlos sein. Und es erschafft es eben
trotzdem genau,
wichtigen und eigentlich schweren und traurigen Thema, ein guter Unterhaltungsfilm zu sein. Aber das meine ich im positiven Sinn.
Nee, ist er auch. Er ist auch ein guter Film, wie gesagt. Aber es ist nicht so, mich hat dieser es gibt so Filme, die schaffen es ganz anders. Mann, dieser KZ-Film zum Beispiel, der war jetzt in meine Top 10 auf Platz 1, glaube ich, sogar geschafft. Nein. Ich glaube, der lief nicht mal in Deutschland. Der ist noch in so einem Letterbox-Format gedreht und ist die ganze Zeit direkt hinter dem Schauspieler, hinter dem Hauptdarsteller, so ein Pole, und geht über so
ein KZ. Ach, der schwarz-weiße Film?
Nee, ist der schwarz-weiß? Nee.
Ida, meinst du? Ja.
Nein. Es ist der Saul Fee oder so, Son of Saul. Und der hat auch, glaube ich, meistens hat er den Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen oder ist zumindest nominiert gewesen. Und der hat so ein paar Sachen gewagt und der war. Das ist so, ich finde, eigentlich ist Hidden Figures, obwohl das klingt zu arg, aber eigentlich ist Hidden Figures so ein ganz klein bisschen Oscar-Bait. Weil das, wenn so ein Film ein Anrecht hat auf einen Oscar und man das drauf anlegen möchte, sage ich mal, dann ist das perfekt. So ein Race-Ding ist sowieso in Hollywood immer gern gesehen und gleichzeitig kontrovers diskutiert und so genau die richtige Länge, schöne Besetzung. Es hat so ein bisschen was Forrest Gump-mäßiges beinahe. die Leichtigkeit, mit der Film geht, finde ich. Aber guter Film.
Komm, nenn gleich noch mal einen. Ich habe so viel gelabert jetzt über deine Filmnennung. Und da du sowieso mehrere hast, hau gleich noch einen zweiten hinterher, Jens.
Meinen dritten, den ich jetzt noch hätte, den habe ich in Miami auf dem Filmfestival gesehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob der hier in Deutschland rauskommt oder in Holland. Smoke and Mirrors von Alberto Rodriguez. Kennt ihr den?
Komm, warte kurz. Das klingt so bekannt.
Ein sensationeller Film. Ist, glaube ich, eine Buchverfilmung. Und geht
Smoke and Mirrors. Okay, der hat, glaube ich, noch gar keine.
Also der, vielleicht kommt der sogar jetzt erst überall raus. Der lief auf in.
Der ist noch gar nicht dran. Also der hat zumindest, der hat noch nicht mal die Credits für den Cast.
Der lief in San Sebastian auf jeden Fall und in London auf dem Filmfest. Ich habe den in Miami gesehen. Und der ist extrem toll gemacht. Das ist eine total gelungene. Das
ist mal
eine
Doku, ne?
Nee. Der ist auf wahren Ereignissen basierend, aber ist ein total gut gemachter Spielfilm. Und das ist so eine Mischung aus extrem intelligenten Polit-Thriller und aber auch extrem viele lustige Momente drin. Also eine ganz interessante Tonalität. Und sowas von viele Twists und Wendungen in der Geschichte, das ist echt, echt eine Filmsensation. Fand ich großartig. Wenn der irgendwo kommt, schaut euch den unbedingt an.
Ich finde den auf
IMDb nicht. Um das so einsortieren zu können, um welches politische Ereignis oder Intrige oder um was.
Es geht um einen ehemaligen Geheimagenten der Regierung, der vor allen Dingen eingesetzt wurde, glaube ich, gegen die ETA, so eine terroristische Gruppe. Und der muss das Land verlassen. Und als er dann irgendwann wieder zurückkommen darf ins Land, ist er total bankrott. Und dann, ich glaube, das ist der Polizeichef, der ihm dann 1 Million dafür anbietet, dass er ihm hilft, 12 Millionen zu verstecken, die er dem Schlag veruntreut hat.
Ah, okay.
Und ich glaube, dass das in Spanien auch ein unheimlich bekanntes Ereignis war damals, weil sozusagen das ganze Land auf der Jagd war nach diesen beiden oder nach diesem einen Mann.
Ah, okay.
Und der es geschafft hat, sozusagen das ganze Land zu verarschen.
Ja, ich finde nichts auf IMDb dazu, aber vielleicht ist der noch nicht, aber komisch, eigentlich sind die doch schon vor Production drin.
Ja, ja.
Bist du sicher, dass er Smoke and Mirrors heißt? Sorry, ziemlich asoziale Frage, aber vielleicht heißt der auch Smoke Mirrors oder so.
Warte mal, ich gebe ihn mal eben.
Also es gibt einige Listings mit Smoke and Mirrors, aber da ist nicht mal ein Foto dabei. Aber gut, also wenn der nochmal kommt, vielleicht hat er noch so ein Untertitel oder so eine Subhead oder sowas. Also wenn du ihn auf IMDb findest.
Gib ihn doch mal einfach bei Google ein.
Ah, gute Idee. Smoke and Mirrors. Office, Amsterdam Office.
Ja, Wikipedia, Smoke and Mirrors. 2016, spanischer Thriller.
Ja, aber das ist das ist. Was? Jetzt mal bin ich zu blöd, um Mirrors richtig zu schreiben.
Nee. Schreibt sich M-I-R-R-O-R-S.
Ja, ja, ist schon klar. Ich finde es ist sehr komisch. Mir wird überall die Definition von Smoke and Mirrors angegeben. Aber gut, ist ja egal. Also ist gut, dann
das wird
findet der Daniel den für die Shownotes irgendwo auch. Cool, ein Tipp, da freue ich mich drauf. Und wann hast du den auf dem Filmfestival gesehen?
Ich glaube, dass ich da im März war.
Ja, aber dann ist die Chance echt sehr groß, dass der erstmal Festivals tourt und dann vielleicht erst in einem Jahr bei uns kommt oder in einem Dreivierteljahr. Und dann werde ich ihn mir auf jeden Fall angucken.
Sehr schön.
Mein zweiter Film ist eher eine Warnung. Wir spulen mal kurz spaßeshalber 50 Minuten zurück. Und zwar habe ich da dem Carsten irgendwas versucht zu erzählen und hat er gesagt, ich habe gesagt, was ist denn da, was läuft denn da im Hintergrund bei dir? Weil Carsten ist in diesen Chat gekommen, ohne Hallo zu sagen. Auf einmal höre ich irgendjemanden reden und habe ich gedacht, hey, ist das Sean Spicer? Und ich so, Carsten, ist das Sean Spicer? Und dann sagt er, wer ist denn Sean Spicer? Woraufhin ich sagte, oh Mann, muss Sean Spicer erst bei South Park vorkommen, damit du ihn kennst. Und da habe ich ihm erklärt, dass er ja Melissa McCarthy ihn nachmacht für Saturday Night Live, worauf Carsten sagte, okay. 2 Minuten später habe ich gesagt, oh, Und den anderen Film, den ich vorstelle, ist Snatched mit Amy Schumer. Und er sagt ja auch, Amy Schumer ist so scheiße. Und dann habe ich gesagt, wieso?
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die ist sehr unten durch.
Sehr unten durch. Und dann habe ich gesagt, wieso? Und er sagt, weiß ich nicht mehr, aber sie wurde bei South Park durch den Kakao gezogen.
Was war es?
Nein, aber ich finde es so süß, dass du so eine, dass deine Welt so leicht erklärbar ist. Das macht sie auch unheimlich sympathisch und zugänglich.
Okay, das ist überhaupt nicht leicht zu erklären, aber okay, ja.
Aber übrigens, im Grunde, ja, liegst du ja gar nicht so daneben. Also Amy Schumer, übrigens durch eine Casting-Comedy-Show überhaupt berühmt geworden. Man kennt sie, wenn man von Roasts manchmal, also sie hat auf jeden Fall bei einem Roast mindestens eine total, über Steve-O's Freund, der ein Jahr vorher einen tödlichen Autounfall machte, hatte sie einen Joke gemacht, wo, glaube ich, keiner gelacht hat, weil alle ein wenig Würde noch hatten, aber sie wird vor allem auf YouTube die ganze Zeit dafür beschuldigt und es gibt 1000 Filmchen, dass sie Jokes klaut. Was ich immer schwierig finde, weil ich glaube wirklich, dass man gerade bei so Stand-Up-Comedy-Sachen leicht zufällig beim selben Joke landen kann, wenn man einfach das Leben ein bisschen beobachtet und nichts anderes machen Stand-Up-Comedians. Aber lange Rede, kurzer Sinn, dieser Film ist eine Buddy-Komödie mit Amy Schumer und Goldie Hawn. Ja, ihr hört richtig, liebe Kinder. Goldie Hawn ist die früher mit diesem antisemitischen Opa auch einige Filme gemacht hat und sogar verheiratet war.
Der antisemitische Opa?
Jens, weißt du's?
Nee.
Mel Gibson.
Ach, okay, alles klar.
Verstehe.
Obwohl ich übrigens trotzdem zwischen Mel Gibson als Privatmensch und als Künstler relativieren kann. Oh, habe ich nicht angesprochen, aber habt ihr Hacksaw gesehen zufällig?
Nee.
Ey, also ich mag ja Mel Gibson als Regisseur wesentlich lieber als Schauspieler. Ich bin ein riesen Apokalypto-Fan und echt ein richtig guter Film, obwohl ich nie Bock habe auf Zweite Weltkriegsfilme. Also beeindruckender Film. Also natürlich Hirn aus Action und so, aber scheinbar eine wahre Geschichte und unterhaltsam. Aber zurück zu Goldie. Ich habe mir mein Gesicht ausspritzen lassen, aber der Regisseur und der Kameramann haben es irgendwie hingekriegt, dass einem es nie auffällt. Von daher Big Ups an die. Aber ach Gott, hey. Also Buddy-Komödie, Amy Schumer, ihr Freund macht am Anfang des Films Schluss und dann hat sie aber noch eine ausstehende Reise, wo sie so doof war, was auch ein Running Gag ist, der überhaupt nicht lustig ist, keine Versicherung abzuschließen für die Reise. Und dann überredet sie ihre Mutter dazu, mit ihr doch die Reise anzutreten nach Südamerika. Und da werden sie gekidnappt, deswegen auch der Titel Snatched. Oh Gott, ist der Film schlecht. Ich möchte mal für Amy Schumer zumindest so insofern sie verteidigen. Ich habe nach irgendeiner Redewendung für sie einen Stab brechen oder so, sagt man das?
Eine Lanze brechen.
Ich fand Trainwreck, der in Deutschland irgendeinen anderen Titel hatte.
Da wollte ich noch was zu sagen, aber egal, ja.
Ich fand den eigentlich ganz okay. Ich fand, der hatte irgendwie eine gerade Linie, der hat sich das Genre Romantic Comedy, also zumindest Liebesgeschichte, ausgesucht. Und hat auch diesen Sarah Wrestling Hoschek, hat den auch echt gut gecastet und er hat da wirklich gezeigt, dass er sehr gut über sich lachen kann und so. Und da waren zumindest so ein paar Schmunzler drin. Hätte ich dafür Geld gezahlt, hätte ich mich geärgert, aber er war trotzdem okay. Dieser Film
wurde gerettet, ja, und das muss man wirklich so sagen, von dem Wrestling Hoschek, der übrigens John Cena heißt.
Entschuldigung, Carsten, dass ja, ich den deinen.
Es ist kein Problem. Ich meine, okay, und die Gags, die er da drin gebaut, die da reingebaut worden sind, die ihm auf den Leib geschrieben sind, die waren, fand ich, so prägnant, ja, dass ich mich immer noch dran erinnere. Ich möchte nur kurz
dieses. Es war auch nur ein Gag eigentlich. Mann,
da waren mehrere Gags. Einer, der mir auf alle Fälle hängen geblieben ist, war, wo die beiden im Kino sitzen, ja, und dann labert irgendwie ein Typ die von hinten an und sagt so, ey, bist du nicht Mark Wahlberg, ja, und dann flippt er total aus und sagt irgendwie, Mark Wahlberg wiegt irgendwie wie 120 Kilo, ich wiege 160 Kilo, ich sehe aus wie jemand, der Mark Wahlberg gefrühstückt hat. Und, weiß ich nicht, es lacht niemand, aber der Humor in dem Film ist großartig. Ja, spiel an deinen Tasten rum.
Ich spiel gleich noch was ganz anderem rum. Nein, der eigentliche Joke, den die da immer wieder verbraten, ist, dass er nicht streiten kann und dass er eigentlich zu dem anderen Typen immer sagt, es ist eigentlich ein homophober Joke, aber er will den anderen Typen beleidigen und anstatt irgendwie you fucking ass, sagt er, I fuck you in your ass. Und dann der andere Typ so, hä? What? Und dann versucht er nachzulegen und sagt eigentlich wieder eine sehr homosexuelle Botschaft, ohne es zu merken. Und das ist so ein bisschen es passt auch irgendwie so. Sie versucht vor allem so Grenzen auszutesten.
Ich möchte nur noch unterstreichen, du erinnerst dich an die Szene mit John Cena, aber an keine Szene mit Amy Schumer.
Doch, ich erinnere mich an viele Szenen mit Amy Schumer, aber ich fand sie halt alle irgendwie nicht so witzig. Ich finde auch Amy Schumer, obwohl sie muss ja nicht sexy sein, aber sie gibt sich dann in den Filmen auch immer so ein bisschen sexy. Und in ihrem neuen Film, also es sind einfach kaum Gags da. Er versucht, es sind dumme Zufälle, es ist nervig. Die Chemie zwischen Goldie Hawn und ihr versprüht null Charme. Irgendwie scheint sie sich selber sexy zu finden, weil es kommt dann, also ich zeig mal ein Beispiel, wie verzweifelt sie versucht, diesen Film berühmt zu machen und wie wenig witzig es ist. Also sie verbringt zum Beispiel mit dem Lockvogel, sag ich mal, weil sie werden ja entführt, einem total attraktiven Typen, der so gerade nach amerikanischen Standards irgendwie eine 10 ist und sie ist eine 5. Also sie ist out of her league, dating out of class. Und der sagt irgendwie nach so einem langen, lustigen Abend, sagt er, hey, your tits out. Und sie so, ja, hey, your tits out too. Und will ihm so ein High Five geben. Er so, no, your tits out. Und dann sieht man so, dass ihre Brust halt raushängt. Und das sieht man nicht in so einem Sekunden verrückt nach Mary, die Wichse hängt hier an der Tolle, sondern man sieht sie halt dann richtig so dastehen, wie sie dann so ganz langsam so, oh, okay, und die dann so langsam zurückstopft. Und das ist so niveaulos, ist aber auch nicht shocking genug, als dass man sagen könnte, oh, wie krass, es ist auch nicht witzig, weil jemand, dass jemand eine Brust raushängt. Es ist einfach, und so ist der ganze Film. Ständig. du weißt nicht, wie der Carsten aussieht, aber ich könnte so rein theoretisch mit einem weiten Ausschnitt könnte ihm das auch passieren.
Verstehe.
Ich bin gemein. Verstehe. Oh, das klang so ein bisschen interessant. Snatched, auch als, ich würde sagen, sogar selbst als Amy Schumer-Fan, obwohl die Amy Schumer-Fans, die wollen jetzt natürlich ihre Brust sehen. Aber ich fand ich den Film so schlecht. Also wirklich lange nicht mehr so einen schlechten Film gesehen. Carsten, hau noch einen raus.
Ja, ich befürchte, wir haben schon ein bisschen die Zeit überschritten. Aber egal, was ich zumindest noch schnell raushauen kann, ist The Great Wall.
Hast du den gesehen? Gott,
du hast ihn. Ja, klar.
Nee, ich guck mir den nicht an. Ich habe mir beim Trailer echt gedacht, ey, du musst dir nicht jeden Scheiß angucken, nur um im Podcast drüber sprechen zu können. Ich fand im Trailer diese Alien oder diese Drachen oder Monster schon so kacke aussehen. Und dann aller fucking Last Samurai muss natürlich wieder einer aus dem Westen kommen, um diesem Volk zu zeigen, wo der Hammer hängt. Das nervt mich auch so.
Aber ja, gut. Also so schlimm war das nicht. Also die Chinesen selber waren schon sehr capable. Also die
haben ja eigentlich gar nicht gebraucht.
Eigentlich brauchten sie nicht, denn der Typ war halt nur da, um eigentlich Schwarzpulver zu stehlen, aber ich will die Story auch nicht zu sehr aufmalen. Der Punkt ist halt, die Idee dahinter ist ja, warum haben die Chinesen so viele Mauern gebaut oder so hohe Mauern gebaut, nur um die Mongolen abzuhalten? Klingt auch irgendwie unglaubwürdig. Da muss es doch was Größeres gegeben haben. Und das Größere war halt eine Armee von Monstern, sage ich jetzt einfach mal, die nicht in das chinesische Reich eindringen sollte. Das Ganze, warum ich den Film halt irgendwie interessant fand, war, dass ich ja in den letzten Jahren immer gelesen habe, dass irgendwie der chinesische Filmmarkt immer interessanter wird. Und wenn du dir irgendwie tatsächlich die erfolgreichsten Filme irgendwie des Jahres anguckst oder so, dann tauchen da immer mehr so sehr chinesische Filme auf. Und davon habe ich irgendwie nicht viele gesehen. Ich wollte schon mal The Mermaid sehen. Ich weiß nicht, ob das jemand mal gesehen hat. Die Story davon klingt total wahnsinnig über jemanden, der einen Attentäter auf irgendwen gesetzt hat, aber dann irgendwie zur Meerjungfrau wird. Ich weiß nicht. Da gab es auch noch so einen zweiten irgendwie, das mit so einem Monster und ich weiß nicht, das
gab es da nicht so eine Szene, die auf Facebook geteilt wurde, wie blöd, mit so in so einem Schiff oder so, so voll die Kampfszene?
Kann sehr gut sein, ich weiß nicht, aber ich habe den Film halt nicht gesehen, aber The Wall ist halt auch irgendwie, The Great Wall, Entschuldigung, ist halt auch wieder so ein Film, wo der eigentlich eher so gefühlt für den chinesischen Markt gedacht ist, wo man halt dann, oder hätte ich jetzt vermutet, der aber, weiß ich nicht, sonst ein sauberer Actionfilm ist. Und ehrlich gesagt, er ist ganz okay unterhaltsam, er ist nicht großartig, man bekommt sehr viele Action-Szenen mit, weiß ich nicht, das ist, es ist nicht, nichts, was an dem Film super spektakulär hängen bleibt, außer vielleicht, dass es halt irgendwie sehr imposant ist, dass halt sehr viel mit großen Szenen gearbeitet wird, also großen Szenen im Sinne von, da tauchen halt große Armeen auf, die komplett blau und komplett rot gekleidet sind und auf der Mauer sich verschanzen und dann gibt es halt so ein bisschen...
Und man hört die Festplatte im Hintergrund rattern,
genau,
oder nicht?
Genau, und dann gibt es halt so ein bisschen Militärspielerei, die halt ganz lustig ist, weil die sind halt irgendwie so ein bisschen organisiert und erst schießen die Bogenschützen und es gibt noch so Spezialeinheiten, die an so Bungee-Seilen runterspringen und allen Pipapo, also das die ganze Choreografie dahinter, die ist halt irgendwie sehr nett und ist zumindest unterhaltsam, wenn man zuguckt, aber
geile Line für einen Film, sie steht da später auf der Blu-ray so hinten drauf, ist ganz unterhaltsam, wenn man zuguckt. Bei einem Film ist das schon mal eine ziemliche Voraussetzung, würde ich sagen, aber ich lehne mich da vielleicht ein bisschen weit aus dem
Fenster. Was soll ich sagen? Er ist halt nicht großartig, aber er ist halt auch nicht schlecht. Und,
also eigentlich bist du diplomatisch. Komm, sag doch mal die Wahrheit. Wenn du sagst, er ist nicht großartig, er ist aber auch nicht schlecht, dann heißt es wahrscheinlich
ich so, beschissen in meinem 15 Universum. 15 Euro dafür im Kino auszugeben, fand ich halt ein bisschen zu teuer. Ja? Also für 4,50 Euro Kinotag wäre es okay gewesen. Für auf Netflix nebenher laufen lassen, auch völlig in Ordnung. Aber es ist halt nicht der Bombast-Kino, das Bombast-Kino-Erlebnis, auf das man sich vielleicht freut. Ja,
also. Ich glaube, der Film war sauteuer. Ich glaube, das wird der Mega-Flop, wenn ich mich nicht. Obwohl,
das ist China ist natürlich so ein
Markt. Ja, voll, stimmt. Unsinn, ja. China. Das wird sowieso, warte mal ab, das wird in der Zukunft noch so ein Ding, dass extrem viele Filme auf den chinesischen Markt zugeschnitten sind, weil das so die letzte große Kundschaft, der letzte große Markt ist, den Hollywood noch nicht ganz erschlossen hat.
Da kann ich mir auch vorstellen.
Genau.
Ich habe übrigens gestern was völlig anderes. Ich glaube, 1,5 Stunden am Stück prokrastiniert. Ich weiß nicht, ob das Wort schon bei South Park behandelt wurde, aber das ist nichts Schweinisches, Carsten. Und habe einen Channel auf YouTube gefunden, der No Douchebag. Was war es nochmal? No Douchebag. Wo ist es denn? Stop a Douchebag, so heißt er. Stop a Douchebag, und das ist ein russischer Channel, das gebe ich euch so mit als kleinen Betthupferl. Ein russischer Channel, in dem sehr wagemutige oder vielleicht auch gelangweilte Jugendliche sich auf die sehr breiten Fußwege stellen und Autofahrer, die Fußwege als Überholspur für den Stau benutzen, anhalten, also sich vor das Auto stellen und die bitten umzudrehen und meistens haben die da keinen Bock drauf und dann kriegen sie so einen riesengroßen Aufkleber, wo auf Russisch irgendwie I'm a Douchebag draufsteht und den man nicht abkriegt, weil er so 1000 kleine Stücke dann zerbröselt, man ist eine Stunde damit beschäftigt, aber was machen die meisten? Die fahren dann irgendwie weiter mit den Typen so auf der Motorhaube oder steigen aus oder drohen oder so. Es war faszinierend. Ich saß 1,5 Stunden gebannt vor dem Schirm und habe immer weiter geklickt. Aber ich muss sagen, trotzdem, man kennt von Russland ja vor allem diese komischen Dashboard-Cam-Filme, wo die Leute aussteigen, wo ich irgendwann jetzt warte, dass irgendwann einer aussteigt mit einer fucking Panzerfaust, weil es wird immer martialischer. Und wenn man sich das anguckt, die versuchen das natürlich aufzupäppeln und es gibt auch mal ab und zu ein Handgemenge, aber im Grunde hat bis jetzt zumindest, ich bin noch nicht ganz durch und ich habe inzwischen noch mehr geschaut, ist noch keiner von diesen Jungs so tödlich überrollt worden. Also es ist auch ganz interessant, wenn man zu viel Dashboard-Filmchen gesuchtet hat, kann man sein Bild über Russland wiederherstellen, indem man sich das anguckt. Obwohl es trotzdem sehr unterhaltsam ist.
Sehr gut.
Die Aber große du Frage ist darauf, dass endlich mal einer überfahren wird, willst du sagen.
Die große Frage des Abends ist, werdet ihr sofort nach dieser Podcast-Aufzeichnung Stop a Douchebag auf YouTube suchen und bis in die tiefe Nacht das durchsuchten?
Krass.
Das ist eine rhetorische Frage gewesen.
Ja. Also.
Aber.
Ja. Ich werde es natürlich tun, bei YouTube sich Quatsch angucken, da bin ich ganz, ganz, ganz großartig drin. Ähnlich großartig ist auch Wikipedia querlesen. Da wundert man sich auch richtig, wo die 4 Stunden geblieben sind.
Wie, Entschuldigung, gibt es bei Wikipedia, das wusste ich gar nicht, gibt es da eine Startseite?
Nee, nein, nein, quer durchlesen, also ohne Scheiß. Also ich würde dir empfehlen, wenn du wirklich das noch nie gemacht hast, dann fang einfach mal an mit der Wikipedia-Seite über die Liste der unüblichen Todesarten. Da ist zum Beispiel einer dran gestorben, weil er zu viele Kakerlaken gegessen hat bei einem Kakerlaken-Wettbewerb. Und das ist erst der Start, ja. Und dann gräbst du dich da richtig tief rein. Und dann weißt du auch plötzlich, was eine geballte Ladung ist, ja. Und so ein Scheiß.
Das sind dann so deine interessanten Sidefacts. So. Und übrigens, ja, der Produzent davon, der hat damals,
und da gibt's ja den sich darüber beschwert hat, dass da zu viel geraucht wird.
Genau. Aber ich habe mir durch so einen Scheiß, ja, also gerade diese Fail-Compilations, das ist ja so der letzte Ast der Langeweile, an dem man sich dann klammert. Und die Fail-Compilations, wenn man dann mal da drin versauert, dann versaut mir das komplett meine YouTube-Startseite. Und ich bin ja ein alter Mann, aber ich habe inzwischen YouTube so richtig für mich entdeckt und Channels und so und hast du nicht gesehen. Und diese paar Tage totaler Hirnausfall haben mir meine Startseite komplett versaut. Da werden mir nur so Fails und so Live in a Japanese Prison zum Beispiel. Warum bekomme ich das denn auf einmal vorgeschlagen? Und mir fehlen meine wichtigen politischen Sendungen, die ich nämlich morgens immer gucke. Und die muss ich jetzt extra immer suchen.
Ach, das ist alles dasselbe. Ich hab Dings mitbekommen und jetzt ist es mit dem Trump das Gleiche.
Komm Jens, jetzt musst du auch noch mal die Hosen runterlassen. Wo ist deine? Also du musst jetzt keine Pornseiten nennen, aber YouTube-mäßig, welchen Nonsens kannst du uns denn da noch empfehlen?
Sämtliche Verschwörungstheorien.
Oh, ganz großes Kino. Verschwörungstheorien. Aber weißt du was viel zu wenig auf YouTube ist? Die Debunkings davon.
Die Debunkings, ja. Gibt einige.
Also dass man... Ja, ich weiß, es gibt einige, aber mal ganz oft ist es so, dass sich debunkt und die aktuelle Verschwörungstheorie ihres Vertrauens, die im schlimmsten Fall noch von irgendeinem Spaten auf Facebook geteilt wurde und ernst gemeint geteilt wurde. Und wenn man dann das debunkt sucht, dann kommt man meistens nur bei denselben Filmchen raus oder so. Da kann noch mehr gemacht werden.
Ja.
Aber leider sind die Verschwörungshoscheks in der Mehrzahl.
Dieter Nuhr hat sich mal eine ausgedacht und die beste, die ich da gehört habe, ist, dass die Deutsche Bahn Leichen kauft, um ihre schlimmsten Verspätungen zu vertuschen.
Ich habe mal bei so einem Verschwörungstheoretiker auf die Seite geschrieben, dass ich glaube, dass die Sonne eine Riesenlampe auf dem, die im Weltall ist, die auf die Erde gerichtet wird, und habe da noch so ein paar geile Sidefacts zu gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ich muss das eigentlich auch mal machen. So eine Verschwörungstheorie sich ausdenken und so ein paar Jahre immer wieder füttern und gären lassen. Und wenn du dann so 20.000 Anhänger hast, dann sagen, ja, Jungs, und jetzt überdenk mal so generell, was für eine Scheiße ihr glaubt. Aber das hat bestimmt schon jemand versucht.
Du meinst, das muss man so langfristig planen? Ja, dann musst du schnell damit anfangen.
Ja, das, naja, du musst, es ist halt schon, dummerweise ist von den echten Verschwörungstheorien schon die alles, was richtig dumm und scheiße ist und nach Verschwörung klingt, schon komplett abgegrast und ernsthaft abgedeckt. Das ist das große Problem dabei. Also man muss jetzt schon so fantasievoll werden. Selbst die flache Erde, klar. Ich habe das nämlich in diesem Kommentar, mit der dass die CIA die Sonne faked und den Mond, habe ich auch von der flachen Erde gesprochen. Und es gibt ja eine richtig große Flat-Earther-Bewegung. Unglaublich. Ich frage mich, ob die jemals geflogen sind. Aber gut. Hey, nochmal, Leute, nächste Woche könnt ihr alle ins Kino gehen, in Reste meines Lebens und viel Spaß haben. Oder ihr guckt noch auf die Website von Reste meines Lebens, die da heißt...
die-reste-meines-lebens.com.
Ziemlich überraschend, hat URL-Wahl.
Auf Facebook natürlich.
Und auch. Da seht ihr wahrscheinlich auch, das behaupte ich jetzt mal so, aber ich glaube, hier wurde überall gute Arbeit geleistet, die Termine, bei denen Jens Wischnewski anwesend ist, bei dieser Tour durch Deutschland, die ja, wie ihr vorher schon gehört habt, durch fast alle Städte geht. Und da könnt ihr ja auch noch mal alle Fragen, die wir dummerweise nicht gestellt haben, ihm direkt nach dem Film stellen. Genau. Zumindest bei vielen.
Live vor Ort. Also genau, die Termine der Kinotour, die gibt es jetzt schon. Ab nächster Woche sind dann, glaube ich, auch alle anderen Starttermine, wo wir nicht natürlich überall sein können. bekannt. Die werden wir dann auch veröffentlichen.
Supergeil. Habt ihr auch, seid ihr auch irgendwie so, ist es ein Problem, als nochmal so angehängt, diese ganzen, so viele, also verleihmäßig genügend Kinos zu finden? Weil ich meine, da bringt ja der beste Film nichts, wenn du praktisch in drei Kinos läufst und du scheinst ja gut abgedeckt zu sein. War das schwierig?
Also wie gesagt, das ist mein erster Film jetzt nach dem Studium und der erste, der so groß ins Kino kommt. Deswegen ist das für mich auch noch alles ein bisschen Neuland. Ich muss mich da selber ein bisschen überraschen lassen, wie das dann läuft. Im Moment läuft das, glaube ich, ganz gut an, dass die Kinobesitzer Interesse haben, den Film zu zeigen und wir dann auch starten. Obwohl wir jetzt natürlich nur ein kleines Budget haben. Wir haben jetzt nicht keinen riesigen Verleih hinter uns.
Weißt du das schon, wird es das Ding auch mal auf Konserve geben, also Blu-ray oder DVD wahrscheinlich schon, oder?
Ich denke schon, dass es das geben wird, aber ich muss natürlich zugeben, ich habe selber gar keinen Blu-ray-Player, habe ich natürlich.
Oder auf Netflix dann halt.
Also ich denke, zum Stream wird es dann auch auf jeden Fall geben, ja. Cool. Aber das wird alles noch ein bisschen dauern, jetzt ist erstmal Kino angesagt.
Ja, obwohl ich kaufe auch keine. Carsten, wann hast du deine letzte Blu-ray oder DVD gekauft?
The Killing Joke, Batman-Comic-Verfilmung.
Wann? Das ist ein Datum, so, das ich jetzt.
Keine Ahnung, hab sie vor zwei Wochen bekommen, glaube ich. Ach, oh, Quatsch, okay, nein, hier, okay. Swiss Army Man. Ich weiß nicht, war, glaube ich, im gleichen Paket. Swiss Army.
Scheiße, du kaufst echt noch DVDs, also.
Ja, klar. Ich muss gestehen, ich sammle die nicht mehr so und ich mache es halt quasi so wie Memo. Ich habe alle Hüllen inzwischen weggeschmissen. Ich weiß, ist assig, aber ich habe jetzt nur noch diese CD-Heftchen, wo einfach nur noch die DVDs und die Blu-Rays drin liegen.
Aber du weißt zum Beispiel, dass Swiss Army Man gibt es auch auf Netflix, ne? Ist dir bekannt?
Ich weiß nicht, gab es den auf Netflix Deutschland? Da bin ich mir nicht so sicher.
Ach so, das weiß ich nicht. Also in Holland gab es den auf jeden Fall. Aber gut. Hey, Jens, vielen, vielen Dank. Es war ein spaßig. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesammelt. Carsten, Entschuldigung, dass ich dich ein dummes Opfer genannt habe. Das sollte eigentlich nur mein Gegenpart karikieren. Da habe ich nämlich so den lustigen Spruch gemacht und dann war wirklich kein Mensch hat reagiert. Jens vielleicht auch aus Höflichkeit nicht, aber wir wissen natürlich alle, wie das gemeint war.
War mir auf jeden Fall eine Ehre hier, ja, zu
Carsten. Die Entschuldigung ist natürlich angenommen, aber ich habe mich auch nicht angegriffen gefühlt, wie immer.
Ja, aber ich sag's mal für die, die sich stellvertretend immer angegriffen fühlen, für dich, sag ich das für die eigentlich nur. Okay. Aber du bist jetzt unhöflich in Jenses Danksagung reingeschlittert.
Sorry. Ja, ist vielleicht, also aber, vielen Dank, dass ich hier sein konnte, wollte ich eigentlich nur sagen. Hat mir echt riesen Spaß gemacht.
Super. Vielleicht bist du ja noch irgendwann mal als Gast dabei oder vielleicht beim nächsten Film oder wenn du von den Oscars erzählst oder sowas. Wer weiß. In diesem Sinne, ihr könnt mir uns auf iTunes mal wieder eine nette Bewertung schreiben. Ist schon lange nicht mehr, steht es irgendwo bei 400 irgendwas. Und das kann ich natürlich nicht akzeptieren. Wir müssen zusammen die 500 knacken. Danke an alle Patreon-Spender, an die drei Leute, die noch dabei sind. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und nochmal danke an Jens und Carsten. Tschüss.
Ciao.